Guten Morgen. FEG, liebe FEG Münster, die Reihen sind trotz der Ferien ja schon relativ voll. Ich habe das mal vor einiger Zeit gesagt. Ihr wisst, dass ich gerne meine Predigten mit einem Luther-Zitat beginne. Und das ist, wenn wir das mal einblenden können, das Zitat: Alle rechten Predigten gehen dahin, dass wir glauben sollen, allein Christus ist der einzige, sei der einzige Heiland und Trost der Welt. Und ich habe das gesagt, damit klar ist, wenn ihr sonst nichts mit der Predigt anfangen könnt. Nehmt das einfach mit. Das ist schon sehr viel. Aber das Interessante an dem Satz von Martin Luther ist ja Folgendes. Er sagt ja damit, dass es Predigten gibt, die offensichtlich nicht rechte Predigten sind. Und das ist eine steile Aussage in einer Zeit wie der unseren, in der man doch fast alles, was mit Gott und Glauben zu tun hat, auch so oder so sehen kann. Martin Luther war definitiv nicht der Typ, der alles so oder so gesehen hat. Und da stellt sich jetzt für uns die Frage, was könnten das für Predigten sein? Also vielleicht meinte er Predigten, in denen Gott gar nicht mehr vorkommt oder jedenfalls kaum noch. Und das sind so meiner Erfahrung nach sogenannte Moralpredigten. Gebt euch Mühe, bessert euch, tut mir dieses, lasst mir jenes. Und häufig enthalten diese Predigten noch einen ordentlichen Schuss politischer Stellungnahme. Seid mehr hierfür, seid mehr dagegen, wählt am besten Partei X oder Y, auf keinen Fall Partei Z. Gott würde das so wollen, wenn es ihn denn gibt. Und dann gibt es noch die Ratgeberpredigt, an sich auch nicht schlecht, aber das geht dann darum, wie kann ich mit meinen persönlichen Problemen klarkommen und die überwinden. Das ist durchaus legitim, aber das läuft dann oft so nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also den Satz würde ich jetzt nicht unterstreichen oder unterschreiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Predigten, in denen Gott, wenn überhaupt, so eine Nebenrolle spielt, in aller Regel extrem banal. Offensichtlich sehen das viele Leute so, denn es gibt viele Predigten dieser Art und die Zahl der Kirchenbesucher befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Der Rechtswissenschaftler und Rechtsphilosoph Christian Hillgruber spricht sogar aktuell von einer Selbstsäkularisierung der Kirchen, also einem freiwilligen Verzicht der Kirchen, von Gott zu sprechen und dann lieber über irgendwas anderes zu sprechen. Ich persönlich höre recht viele Predigten und bei mir geht immer ein kleines Alarmsignal an, wenn ich in einer Predigt feststelle, hier wurde noch gar nicht von Christus gesprochen. Versteht mich nicht falsch, es ist kein Qualitätsmerkmal einer Predigt, wenn der Name Jesus möglichst oft fällt. Aber wenn er fehlt, wenn der Bezug zu Christus fehlt, komme ich so ein bisschen ins Nachdenken. Vielleicht hätte Luther gesagt, es ist schwierig, Jesus als einzigen Heiland und Trost der Welt zu predigen, wenn man ihn gar nicht erwähnt. Und jetzt machen wir es mal noch eine Nummer komplizierter mit dem, was eine rechte Predigt ist. Eine Predigt spricht von Jesus Christus. Aber ist es dann der Christus, der uns als der einzige Heiland, der einzige Trost vor Augen gemalt wird? Oder ist es ein anderer Christus? Vor ein paar Monaten habe ich eine Predigt gehalten mit dem Thema, wer ist Christus und wenn ja, wie viele? Vielleicht können wir einmal die Bilder einblenden. Wir erinnern uns, also wir sehen hier verschiedene Jesus-Darstellungen. Eins weiter, wenn wir ein Bild weitergehen. Früher den Germanen, die haben also gesagt, es gibt so einen Epos, so eine Beschreibung von Jesus, wo man Jesus so als germanischen Helden gezeichnet hat. Das war einfach zeitgemäßer, das passte besser rein. Und gerade, man muss das sagen, gerade große Teile der evangelischen Kirche, die sahen in Jesus Christus während des Deutschen Reiches, so von 1871 bis 1918, einen deutschnationalen Tugendwächter. Gehen wir mal weiter. So, Jesus war blond und das passte besser. Das Ganze, ja, es gab damals so Parolen, der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. Und das Ganze wurde natürlich unter den Nazis noch schlimmer. Ihr seht da auf der rechten Seite, man wollte allen Ernstes, diese sogenannten deutschen Christen wollten Jesus allen Ernstes zum Arier machen und ihn entjuden. Es gab ein Entjudungsinstitut und viele Theologieprofessoren waren damit zugange. Was für ein Wahnsinn, glauben wir Christen doch an den jüdischen Messias. Die bekennende Kirche hielt damals gegen alle Widerstände an der Bibel fest, an dem Christus der Bibel fest. Später, nach dem Krieg, wenn wir wieder ein Bild weitergehen, nach dem Krieg wurde Jesus gerne als Pazifist gezeichnet, der ganz besonders gegen die atomare Nachrüstung war. Das mit den Pazifisten hat sich aktuell wieder weitgehend erledigt, spätestens seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges. Die Werbung, die Sichtweise von Jesus, die Jesusfigur, die uns aktuell im öffentlichen Raum begegnet, in der Werbung und in den Medien, ist in der Regel die des weichen, lächerlichen Gutmenschen. Das machen wir mal weiter, bitte. Dass man Christus lächerlich macht, ist übrigens nichts Neues. Das gab es schon bei den Römern früher. Und das gibt es heute. Hier, das war das Bild der Olympiaeröffnung. Das ist so eine Parodie auf das Abendmahl von Da Vinci. Und die Macher wussten genau, was sie taten, als sie Jesus als Drag Queen dargestellt haben. Das wird jetzt so ein bisschen abgestritten, aber die Protagonisten selbst haben das eigentlich zugegeben. Einige katholische Bischöfe hatten den Mut, sich darüber zu beschweren. Aber wer sich darüber beschwert, dass Christus als übergewichtige Drag Queen dargestellt wird, der ist vielleicht auch nur ein religiöser Eiferer ohne Humor und Kunstverstand, der nicht mit der Zeit geht. Dann sind wir beim Stichwort. Mit der Zeit gehen. Der Zeitgeist hat einen enormen Einfluss darauf, wie wir Christen Christus sehen. Der Zeitgeist ist die mentale Programmierung, die uns aktuell umgibt. Die Themen, Normen und die Moral, die aktuell in unserer westlichen Welt vorherrschen. Vor einiger Zeit habe ich den Satz gehört, der Zeitgeist läuft dem Geist Jesu hinterher. Ich fand den Satz damals erschreckend falsch. Und dann habe ich über den Satz nachgedacht. Meine Frau und nicht nur die bescheinigt mir manchmal eine gewisse Voreingenommenheit und damit hat sie wahrscheinlich manchmal recht. Ich habe dann darüber nachgedacht und ich finde den Satz immer noch falsch. Nein. Der Zeitgeist läuft dem Geist Jesu nicht hinterher. Ich weiß nicht, wann das jemals der Fall gewesen sein sollte. Aktuell tut er das mit Sicherheit nicht. Also, wir haben durch den Zeitgeist, durch die Jahrzehnte, durch die Jahrhunderte, zum Teil die absurdesten, verzerrten Jesusbilder. Und die unterstützen zwar politische oder moralische Strömungen, sie konnten und sie können aber keinen echten, dauerhaften Trost und keinen Halt bieten. Denken wir jetzt noch mal kurz an die übrig gebliebenen Anhänger des pazifistischen Jesus der 80er Jahre. Die stehen aktuell bei Kirchentagen auf ziemlich verlorenen Posten da. Wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, wird bald Witwer sein. Das wird dem Theologen und Philosophen Kierkegaard zugesprochen und die Geschichte gibt ihm damit recht. Und jetzt ist die Frage, wo denn bitte begegnet uns der Christus, der laut Luther der Christus der rechten Predigten ist? Der begegnet uns in der Bibel und zwar in der ganzen Bibel. Das Alte Testament, das habe ich eigentlich erst so in den letzten paar Jahren für mich entdeckt, das Alte Testament spricht schon von Christus und zwar häufig Und das Neue Testament, das mit Abstand am besten belegte antike Dokument, malt uns Jesus vor Augen. Wer ist Christus? Was war seine Aufgabe? Was war sein Werk, sein Erlösungswerk? Und wie sollen wir zu ihm stehen? Darüber lehrt uns die Bibel. Sie lehrt uns darüber. Ich bin Lehrer und ich kann euch eins sagen, das Wort Lehre ist ziemlich außer Kurs geraten. Man spricht heute lieber von Bildung. Keine Lehrpläne mehr, lieber Bildungspläne. Das Wort Lehre, das klingt so nach viel Kopf und wenig Herz. Und man hört sogar manchmal, was brauche ich Lehre? Ich habe doch Jesus. Ihr Lieben, wenn das so wäre, dann hätte Jesus selbst nicht so viel gelehrt. Wenn das so wäre, dann hätte sich Paulus die ganze Tinte sparen können. Für einen gegründeten, festen Glauben, der uns durch Berge und Täler trägt, brauchen wir die gesunde Lehre des Evangeliums von Jesus Christus. Unsere Gefühle, auch fromme Gefühle, unsere Privatoffenbarung oder das, was wir dafür halten, werden uns keinen echten Anker und keinen echten Trost bieten. Ihr glaubt gar nicht, wie fromm und erlöst und wie schlecht und unerlöst ich mich innerhalb einer Woche fühlen kann, vielleicht sogar innerhalb eines Tages. Es ist die gesunde Lehre, die unser Herz trägt, wenn unser Gefühl uns im Stich lässt. Wir wollen den Christus, der einzige Heiland und Trost der Welt ist. Und den finden wir in der Bibel. Vor etwas weniger als 2000 Jahren schreibt Paulus an eine Gemeinde, die von Irrlehrern bedroht wurde. Sowas gab es damals, sowas gibt es heute. Es kursierten falsche Irrlehren in den Gemeinden, die besagten, Jesus ist geringer als Gott und er ist auch nicht so wirklich Mensch geworden. Und zur Erleuchtung und zur Errettung ist noch eine besondere Lehre oder eine besondere Erfahrung nötig. Und außerdem soll man ein paar jüdische Gesetze noch einhalten. Askese, also dich selbst quälen, war auch immer sehr angesagt. Und nicht nur Christus, sondern auch andere, Engel zum Beispiel, sollen angebetet werden. Bilder, Ikonen. Was sagt Paulus zu diesen Lehren? Gut, ich sehe das anders, das kann man sicher so und so sehen. Nein. Paulus nennt die Irrlehre klar beim Namen und Paulus malt den Christen von Kolosse ein atemberaubendes Bild von Christus vor Augen. Jetzt schauen wir uns das Bild einmal an. Das Bild besteht aus 15 Versen der Bibel. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Schauen wir mal ein Bild weiter. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, wohne nicht weit von Kranger, jetzt ist wieder Kranger Kirmes. Und in der Mitte sehen wir eine Achterbahn. Paulus nimmt uns hier mit auf eine Achterbahn, die Höhen und Tiefen umfasst. Das passiert in dieser Textpassage. Das passiert auch in dieser Predigt, dafür kann ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Eigentlich könnte man über jeden einzelnen Satz mindestens eine Predigt halten. Wir sausen jetzt im Wahnsinnstempo durch grundlegende Aussagen über das Wesen Jesu und sein Erlösungswerk. Und diejenigen, die so gerne Achterbahn fahren wie ich, kennen das Gefühl, wie es ist, wenn man erstmal mit den Ketten in dem Wagen ganz hochgefahren wird. Dann hat man kurz einen Ausblick von ganz oben. Und da fangen wir jetzt mal an. Bitte weiter. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Jesus ist nicht Teil der Schöpfung. Jesus ist nicht Teil der Schöpfung. Gott ist ganz in ihm und er ist ganz Gott. Das sprengt unseren Verstand. Ich gestehe, dass ich ihn manchmal so als Teil des Menschenfreundlichen, als den menschenfreundlichen Teil Gottes gesehen habe. Also eine Seite Gottes, die ein bisschen netter ist. Aber nein, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. An Jesus sehen wir, wie Gott ist. Jesus wurde nicht geschaffen. Jesus war und ist in Ewigkeit. Und da können wir mit unserem beschränkten Verstand nur staunend stehen bleiben. Gehen wir weiter. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Sein Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Alles ist durch ihn geschaffen. Ich, du, wir. Ich schaue mir gerne Kirchen an. Und ich war neulich in einer Kirche, in der ich folgendes Bild gesehen habe. Ich habe keine Hände, denn die euren. Das ist ein Kruzifix, wo Jesus die Arme durch den Krieg abhandengekommen sind. Das hängt und dann hat ein Künstler das aufbereitet und hat gesagt, ich habe keine Hände als der euren. Und das klingt fromm. Jesus scheint uns zu sagen, ich habe Gutes getan, jetzt seid ihr dran. Das ist gut gemeint und das hat Herz. Es ist sentimental und es ist mit dem Jesus der Bibel nicht kompatibel. Gehen wir mal weiter. Wir lesen im Psalm, wenn ich sehe die Himmel deiner Finger, Werk, die Mond und Sterne, die du bereitet hast. Der Jesus Christus der Bibel ist der Schöpfer des Weltalls. Als ich römisch-katholisch war, wurde in der Kirche zu Weihnachten immer ein Lied gesungen. Das hat mich schon als Kind sehr beeindruckt. Eine Textzeile, die lautete, und vor dem sich beugt das All, liegt als kleines Kind im Stall. Er ist der Schöpfer des Universums, er ist nicht hand- oder armlos. Er ist mächtig in einem Ausmaß, das unsere Vorstellungskraft übersteigt. Das Universum, die Meere mit allem, was da drin ist, jedes Tier, jeden Menschen, dich und mich. Er hat Wesen geschaffen, die wir nicht sehen können. Wenn Paulus von Mächten oder Thronen oder Gewalten spricht, dann bezieht er das mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Engelswesen, die damals zum Teil auch verehrt wurden und angebetet wurden. Auch heute gibt es noch Religionsgemeinschaften, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, in denen wird Jesus, ich vereinfache das mal etwas, als eine Art Engelswesen gesehen. Und kaum überschätzt werden kann, er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Er ist vor der Zeit. Man müsste hier eigentlich lange über die Dreieinigkeit Gottes nachdenken. Jede Person des einen Gottes hatte Anteil an der Schöpfung. Und jede Person bestand und besteht in Ewigkeit. Gott der Gemeinschaft, brauchte uns nicht, aber er wollte eine Schöpfung. Und letztlich ist die Zeit auch etwas, was von Gott erschaffen wurde. Er ist nicht wie wir an die Zeit gebunden. Er ist vor allem, auch vor der Zeit. Und die nächste Aussage, die jetzt kommt, hat das Potenzial, falsche Bilder von Christus, der Welt und von uns selbst zu zerstören. Es besteht alles in ihm. Alles besteht in ihm. Ohne ihn besteht nichts. Ich bin kein Astrophysiker, auch kein Geologe. Ich habe ehrlich gesagt von Naturwissenschaft überhaupt wenig Ahnung. Aber ich habe mal gegoogelt, was passiert eigentlich, wenn jetzt der Mond von einem anderen Himmelskörper getroffen wird? Was würde passieren, wenn der Mond jetzt kaputt geht? Das habe ich mal gegoogelt und das hat 0,25 Millisekunden gedauert, Sekunden gedauert. Und ich hatte die Antwort, ohne Mond würde die Erdachse alle paar Millionen Jahre stark instabil werden, mit verheerenden Folgen für das Klima. Forscher haben berechnet, dass die Erdachse ohne den Mond sogar um fast 90 Grad kippen würde. Das hätte dramatische Folgen, denn der Nordpol könnte plötzlich in den Tropen liegen. Also, es gibt offensichtlich ein sehr fragiles Gleichgewicht, in dem die Welt sich und damit wir sich befindet. Eine sehr zerbrechliche Ordnung der Dinge. Alles besteht in ihm. Ohne Jesus würde diese Welt nicht bestehen. Sie würde kollabieren. Ohne Jesus würde die Blume nicht blühen, der Löwe nicht brüllen, der Fisch nicht schwimmen. Ohne Jesus würde ich meinen nächsten Atemzug nicht mehr machen. Alles, auch wir, bestehen in ihm. Eine unfassbare Vorstellung. Selbst derjenige, der sich über Jesus lustig macht, existiert nur, weil Jesus ihm seine Existenz ermöglicht. Er ist der Herr über Leben und Tod, über Existenz und Nicht-Existenz. Dass wir das nicht missachten, dass wir das nicht achten, ist vielleicht auch einer der Gründe für unsere maßlose Selbstüberschätzung. Am Ende sind es nicht wir, die das Schicksal dieser Welt und unser Leben in der Hand haben. Es besteht alles in ihm. Ob es uns passt oder nicht, es sind am Ende nicht wir, die in der Weltgeschichte die Klötzchen schieben. In der Weltgeschichte, um mal ganz kurz ein anderes Fenster aufzumachen, auch nur ganz kurz. In der Weltgeschichte sind immer etliche Ismen aufgetreten, die sich angemaßt haben, diese Welt wieder ins Lot zu bringen. Und sie sind alle gescheitert. Der Faschismus ist in einem Meer von Blut geendet. Und das wissen wir. Der Kommunismus, angetreten, um explizit ohne Gott die ganze Welt zu einem gerechten, brüderlichen Ort zu machen, ist ebenfalls in einem Meer von Blut geendet. Denken wir an die Gulags der Sowjetunion, die Diktaturen in China, Kambodscha, Nordkorea. Und wir stellen mit Erschrecken fest, dass alle Versuche, alle menschlichen Versuche, den Himmel auf Erden heraufzuziehen, in der Regel die Hölle herabzuziehen, in der Regel die Hölle heraufgezogen haben. Wir müssen uns daran erinnern, es besteht alles in ihm. Außerhalb von ihm wird alles scheitern. Es wird keine neue Welt mit alten Menschen geben. Es besteht alles in ihm. Wann unser Leben endet, bestimmen nicht wir. Wir sind so lange unsterblich, wie Gott es will. Wir sind so lange unsterblich, wie Gott es will. Und wenn Christus unsere Existenz in der Hand hat, dann sterben wir, und das ist kein schöner Satz, am Willen Gottes. Ob der mir gefällt, weiß ich nicht. Aber wenn wir in ihm bestehen, er ist vor allem und es besteht alles in ihm, auch wir. So, und nachdem Paulus aus den Höhen der ewigen Existenz Christi rasant seine Rolle in Bezug auf die Schöpfung dargelegt hat, macht unsere Achterbahnfahrt über die Lehre, wer Christus ist, jetzt eine scharfe Kurve. Und er ist das Haupt des Leibes, welches ist die Gemeinde. Ohne den Kontext, den wir hatten, scheint dieser Satz erstmal nicht so ungewöhnlich zu sein. Klar, eine christliche Gemeinde sollte Jesus Christus als Haupt haben. Aber Paulus hat uns erklärt, mit wem wir es hier zu tun haben. Nicht mit irgendeinem Engelwesen, nicht mit einem undefinierbaren Geisteswesen und schon gar nicht mit irgendeinem netten, aber hilf- und machtlosen Religionsbegründer. Nein, er ist der Schöpfer, der Erhalter der Schöpfung. Er ist das Haupt des Leibes. Das Bild der Gemeinde als Leib wird aufgegriffen. Die allumfassende Gemeinschaft aller Christus, aller an Christus Glaubenden, hat ihn als Haupt. Und das Haupt bestimmt, was der Körper macht. Jedenfalls dann, wenn der Körper gesund ist. Ohne das Haupt stirbt der Körper. Und ohne den in der Bibel bezeugten Jesus Christus kann die Gemeinde nicht akzeptieren. Nicht existieren, Entschuldigung. Pastoren, Prediger, Älteste einer Gemeinde haben im Wesentlichen die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Gemeinde an Jesus Christus als ihrem Haupt bleibt. Sie sind nicht selber Haupt. Und da, wo sie es sein wollen, läuft etwas grundlegend falsch. Er ist das Haupt des Leibes, welches ist die Gemeinde. So, die Achterbahn nimmt eine kleine Welle und fährt dann rapide in einen dunklen Abgrund. In der Fachsprache der Achterbahnfahrer nennt man das wohl einen Dark Ride, eine Fahrt im Dunkeln. Und er ist der Anfang, wenn wir weitermachen. Oh, Entschuldigung. Ich habe eine Textzeile, die müsst ihr euch jetzt merken. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Der Anfang, das verstehen wir. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung, das verstehen wir auch, aber hier ist ein anderer Anfang gemeint. Der Erstgeborene von den Toten. Jesus war unter den Toten. Vielleicht wisst ihr, was Geruchsblindheit bedeutet. Also ich komme aus Gelsenkirchen, Industriegegend. In Gelsenkirchen-Scholven standen irgendwelche Werke. Und wenn man da war, wenn man da vorbeigefahren ist, ist es halt gruselig gestunken. Also ich glaube, ein kleiner Teil meines Lungenvolumens kommt daher, weil ich habe schon im Auto, wenn meine Eltern da durchgefahren sind, die Luft angehalten. Aber die Leute, die da gewohnt haben, haben das gar nicht mehr gemerkt. Die sind geruchsblind geworden. Das geht uns manchmal mit biblischen Wahrheiten auch so. Der Schöpfer des Universums, der Schöpfer und Erhalter des Universums, der Welt bei den Toten. Derjenige, der das Leben gibt, der das Leben ist bei den Toten. Was für ein Abstieg. Wo hat sich da Jesus hinabgelassen? Hier, in dieser Gemeinde müsste nur der Bürgermeister von Münster oder der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hinkommen und wir würden alle unseren Rücken durchdrücken und denken, ach, das ist ja toll, dass er ist. Wir hatten neulich den französischen Staatspräsident hier in Münster zu Gast. Hier in unserem kleinen, das tut jetzt weh, in unserem kleinen, mäßig bedeutenden Großstädtchen war Philippe Macron. Das ist doch toll. Und was wir hier lesen, ist, dass sich der Schöpfer des Weltalls dazu herabgelassen hat, zu uns Menschen zu kommen und unter die Toten zu gehen. Zu sterben wie ein Mensch und aus dem Tode wieder aufzustehen. Warum? Jesus hat so gelebt, wie es Gott gefällt und er ist so gestorben, wie wir es verdient haben. Er ist der Erste, der den Weg vom Tod zum Leben bestritten hat und er ist der Anfang, der Erstgeborene von dem Toten, damit er in allem der Erste sei. Der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und damit schießt die Bahn, die uns im Schnelldurchlauf die wichtigsten Lehren über Christus durch die wichtigsten Lehren über Christus führt, wieder in Zelle. Jetzt machen wir weiter. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Wir Menschen suchen und suchen. Wir suchen die Fülle. Die Ehelehrer aus Kolosse suchten die Fülle in Geheimlehren, in Gesetzlichkeit, in Anbetung von Engeln. Paulus sagt jetzt aber, in Christus wohnt die Fülle. Wir suchen die Fülle auch heute. Ich habe das übrigens mal, ihr braucht nur das Wort Fülle zu googeln, dann kommen die lustigsten Bilder. Engelswesen, Geld, Blumen, Kalendersprüche, Fülle beschäftigt uns. Man kann Meditationen über die Fülle machen, habe ich gelernt. Wir suchen die Fülle in Zerstreuung, in Bedürfnisbefriedigung, Geld, Urlaubsreisen, ich sage nichts gegen Urlaubsreisen, ich sage nur, worin wir die Fülle vielleicht suchen könnten. In Selbstoptimierung, vielleicht in dem, was wir Selbstverwirklichung nennen. Um die Fülle zu finden, tun wir so einiges. Wir suchen sie in Bestätigung von anderen. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Toll, wie du aussiehst, toll, was du kannst, toll, wie gut und wie viel du arbeitest. Und wenn wir das nicht kriegen, werden wir bitter. Fast noch schlimmer ist das aber, wenn wir das kriegen, weil wir dann feststellen, jetzt haben wir das und die Fülle ist immer noch nicht da. Vermutlich sind alle Süchte, die es gibt, egal welcher Art, Ausdruck der Suche nach dieser Fülle. Und hier sagt Paulus, nein, da findet ihr die Fülle nicht. Die Fülle gibt es ausschließlich bei Christus. Die Fülle besteht nicht aus einem emotionalen Dauerhoch, auch nicht aus einer möglichst hohen Zahl von ekstatischen Momenten, sondern in der wachsenden Gewissheit, in Christus den einzigen Heiland und Trost der Welt gefunden zu haben. Erinnern wir uns an Luther. Und jetzt fahren wir weiter mit der Achterbahn, indem er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Wenn ihr Glück habt, finde ich jetzt die letzte Seite der Predigt nicht mehr. Nach dem wilden Sturz durch den Tod und die Auferstehung wird die Fahrt ruhiger, langsamer und wir versuchen jetzt nachzuvollziehen, was passiert ist. Jesus Christus, ganzer Gott, in Christus wohnt Gott. Jetzt ist von Versöhnung die Rede, von Frieden machen. Darum ist der biblische Christus in diese Welt gekommen. Er ist nicht in diese Welt gekommen, um die Welt zu reparieren. Er ist nicht gekommen, um nur ein Vorbild für ein netteres Leben zu bieten. Christus ist gekommen, um eine Menschheit, die gegen Gott rebelliert. Und das schreit einen fast an, wenn man die Nachrichten sieht. Eine Menschheit, die gegen Gott rebelliert, mit sich zu versöhnen. Eine Menschheit, die ihn damals am Kreuz verhöhnt und verlacht hat und die das immer noch tut. Eine Menschheit, die unter dem gerechten Zorn eines allmächtigen Gottes steht. Zorn und Strafe, das ist mir völlig bewusst, sind keine netten und angesagten Worte. Und man muss auch klar sehen, dass mit finsteren Bildern von Gott schon viel Schlimmes angestellt wurde. Aber machen wir uns nichts vor. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Strafe. Wir alle empfinden es wohl als ungerecht, wenn ein schlimmes Verbrechen nicht bestraft wird. Und wenn Gott nicht straft, dann ist er auch nicht gerecht. Wir haben alle Probleme, denke ich jedenfalls, mit einem strafenden Gott. Aber es tut mir leid, wenn wir den aus unserer Theologie streichen, dann müssen wir das Kreuz streichen. Das Kreuz ist eine blutige Angelegenheit, indem wir dem strafenden Gott begegnen. Und das Kreuz ist ein wunderbares Zeichen des liebenden und barmherzigen Gottes. Am Kreuz ist Gott strafender und bestrafter zugleich. Was sagt uns das Kreuz? Timothy Keller, der hier öfter erwähnt wird, drückt es folgendermaßen aus. Das Evangelium sagt, dass du gleichzeitig sündiger und fehlerhafter bist, als du es jemals geglaubt hast und jedoch mehr geliebt und angenommen, als du es jemals zu hoffen gewagt hast. Indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Wenn wir Frieden denken, denken wir an Nicht-Krieg. Wir denken an Russland und die Ukraine, an den Nahostkonflikt. Alles schrecklich und wir wünschen uns, dass es aufhört. Wir denken an gesellschaftlichen Unfrieden. Ihr Lieben, aber es geht hier um einen anderen Frieden, den Frieden mit Gott. Gott selbst ist am Kreuz verblutet und aller Zorn ist an Christus verraucht. Bitte. Die paar Zeilen Lehre über Christus sind es wert, auswendig gelernt zu werden. Das ist der Grund übrigens auch, warum es uns als Gemeinde gibt. Es ist schön, wenn du wenn du jetzt wegen der netten Gemeinschaft hier bist. Schön, wenn du wegen dem Kaffee oder der Musik hier bist. Oder wegen der Lieder. Aber das Wichtigste ist, dass dir hier der biblische Christus begegnet. Er hat am Kreuz sein Leben für dich gegeben und er wartet darauf, dass du ihm seins gibst. Der Schöpfer hat für dich bezahlt. Wir sind mehr geliebt, als wir jemals zu hoffen wagten, bis auf den Grund unseres verdrehten Wesens. Machen wir uns auf die Suche nach dem biblischen Christus. Er ist der einzige Trost und Heiland dieser Welt. Amen. Guter Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast. Wir danken dir dafür, dass der Schöpfer des Universums Mensch geworden ist und für jeden von uns, für jeden Einzelnen von uns gestorben ist. Wir bitten dich, dass wir immer wieder das Bild Jesu Christi vor Augen haben. Herr, ich bitte dich, dass für jeden Einzelnen von uns, dass wir an dir festhalten und dass du der Trost und Heiland unseres Lebens bist. Amen.